Vielen Dank für die Einladung, dass ich da das Symposium sozusagen mit diesem Thema beginnen darf, mit der Darm-Hirn-Achse, die von der Unterdisziplin Neurogastroenterologie, also eine Verbindung von der Gastroenterologie mit den Neurowissenschaften der letzten 20, 25 Jahren deutlicher herausgearbeitet wurde und wo ich Ihnen heute vor allem den Zusammenhang auch zwischen dieser Darm-Hirn-Achse und der Depression ein bisschen erläutern möchte. Nun, was ist diese Darm-Hirn-Achse eigentlich? Ja, wie der Name schon sagt, es geht um die Verbindung zwischen dem Darm und dem Gehirn. Und ganz kurz gesagt wissen wir, dass es da ganz verschiedene Möglichkeiten der Informationsübertragung gibt. Natürlich altbekannt sind die sensiblen Neuronen, die den Darm sehr dicht innervieren und sowohl über den Vagus als auch über spinale Nervenbahnen in das Zentralnervensystem ziehen und Informationen übermitteln. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Darm-Immunsystem sehr, sehr groß ausgeprägt ist und bei Aktivierung natürlich Mediatoren, Zytokine abgibt, die über den Blutweg ins Gehirn gelangen können. Der Darm ist ein riesiges endokrines Organ. Wir kennen mehr als 20 Darmhormone, die nicht nur für die lokale Steuerung der Verdauung wichtig sind, sondern eben auch über den Blutweg Informationen an verschiedene andere Organe, inklusive das Gehirn, vermitteln können. Und wie Günter Kreis schon gesagt hat, jetzt haben wir noch das Darmmikrobiom dazu bekommen, das in der Darm-Hirn-Achse auch erst in den letzten 10 Jahren so richtig bemerkt wurde und das aufgrund seiner hohen Aktivität und seiner großen Zahl natürlich hier eine weitere ganz wichtige Rolle zu spielen scheint. Das Darmmikrobiom kann sehr viele Metaboliten produzieren. Ein guter Teil der Metaboliten, die in unserem Blut zirkulieren, sind ja mikrobiellen Ursprungs und diese Metaboliten sind sehr bioaktiv und können selbst über den Blutweg natürlich ins Gehirn gelangen, aber sie benutzen wahrscheinlich auch alle anderen Informationswege zwischen Darm und Gehirn, um hier Funktionen des Gehirns zu beeinflussen. Nun, das Darmmikrobiom wird noch in vielen anderen Vorträgen heute vorkommen. Ich möchte deswegen nicht sehr viel jetzt darüber verlieren. Es ist eine ungeheure Zahl von Trillionen Bakterien, aber auch Archaea, Pilze gehören zum Mikrobiom. Auch gewisse Viren werden mittlerweile dazu gezählt. Und dieses Darmmikrobiom hat also große Ausmaße, obwohl die Zahlen und Schätzungen, die anfangs der Mikrobiom-Ära gemacht wurden, ein bisschen reduziert wurden. Es hat mal geheißen, dass wir nur zu 10% wir selber sind und 90% sind Bakterien. Mittlerweile hat sich das wieder ein bisschen gelegt und wir scheinen wieder mehr, dass die Oberhand zu gewinnen. Und ja, auch die Masse der Darmbakterien ist manchmal bis zu 2 Kilogramm geschätzt worden. Mittlerweile gibt es, glaube ich, verlässlichere Schätzungen, dass das deutlich geringer ist und dass so 20, 30 Gramm immerhin des Dickdarminhalts Darmbakterien sind. Was ganz sicher ist, dass das Mikrobiom, das Genom, die Gene, die durch das Mikrobiom vorgestellt werden, unser Genom bei weitem übertrifft. Klar ist auch, dass die Zusammensetzung des Mikrobioms in den verschiedenen Abschnitten des Darms unterschiedlich ist, dass sie in der Zahl von Magen Richtung Dickdarm entsprechend zunimmt, dass aber auch die Zusammensetzung anders in den verschiedenen Abschnitten verschieden ist. in solchen Tortendiagrammen werden meistens die großen Fühler der Darmbakterien dargestellt. Und diese Zusammensetzung hängt von ganz verschiedenen Faktoren ab, wobei Ernährung ein ganz wichtiger Faktor ist. Diese beiden Tortendiagramme sind sehr oft bei Vorträgen schon gezeigt worden. Sie haben sie wahrscheinlich auch schon gesehen. Das sind die Zusammensetzung des Mikrobioms in Florenz und im Burkina Faso in Afrika miteinander verglichen worden. Und Sie sehen schon allein von den Farben, dass da eine irrsinnig große Differenz zwischen den beiden Mikrobiomen besteht. In Burkina Faso sind die grünen Bakteriotetes bei weitem in der Übermacht, während in Europa und in der westlichen industrialisierten Welt die Bakteriotetes hier wesentlich wichtiger sind. Neben der Ernährung sind auch noch viele andere Umstände natürlich dafür maßgebend, der ganze Lebensstil, die verschiedenen Umweltfaktoren. Und auch, was ich noch einmal zu sprechen kommen werde, auch die Einnahme von Medikamenten, nicht nur von Antibiotika, sondern auch eine Reihe von anderen Medikamenten, kann die Zusammensetzung des Darmmikrobioms sehr stark beeinflussen. Wenn wir von der Ernährung sprechen, dann denke ich immer an das Kunsthistorische Museum, denn hier finden Sie beispielsweise dieses schöne Bild von Archimboldo, das er für den Kaiser Rudolf II. In Prag gemalt hat, aus einer Serie der Jahreszeiten, der Sommer. Da denke ich mir immer, da hat er wirklich schon auch gewusst und im Sinn gehabt, dass eine gute, hochqualitative Ernährung auch zu guter Stimmung beiträgt. Und ich sage das, weil es mittlerweile eine ganze Reihe von Studien, guten Studien gibt, die zeigen, dass eine schlechte Ernährungsqualität das Risiko einer Depression erhöhen kann. Und damit leite ich auch zu meinem eigentlichen Thema über. Und auch wir sind an der Erforschung dieses Zusammenhangs beteiligt im Rahmen eines EU-Projekts, das den schönen Titel My New Gut trägt und wo wir in präklinischen Untersuchungen speziell auch gefunden haben, dass eine Hochfettdiät zum Beispiel depressionsartige Erscheinungen verstärkt und wir mittlerweile auch gute Hinweise dafür haben, dass dabei auch das Mikrobiom, das von der Ernährung so bestimmt wird, eine wichtige Rolle spielt. Nun kommen wir also noch einmal zurück zu dieser Darm-Hirn-Achse, die also diese verschiedenen Informationsträger einmal benutzt, wo wir wissen, dass im Gehirn dann sehr verschiedene Dinge beeinflusst werden können. Die Blut-Hirn-Schranke ist vom Darmmikrobiom zum Teil abhängig. Die Mikroglia, sowohl in der Funktion als auch in der Gestalt, kann vom Darmmikrobiom mitbestimmt werden. Es gibt verschiedene neurochemische Prozesse, die natürlich wichtig für die Gehirnaktivität sind, die vom Mikrobiom beeinflusst werden. Und wir wissen, dass Stressempfindlichkeit und verschiedene Verhaltensformen, also unser mentaler Zustand, unsere mentale Gesundheit vom Mikrobiom beeinflusst werden kann. Das wissen wir vor allem aus präklinischen Untersuchungen. Aber es gibt natürlich jetzt Überlegungen und auch erste Hinweise, dass diese Veränderungen, die das Mikrobiom, wenn es verändert wird, bestimmen kann, jetzt auch Auswirkungen haben können auf verschiedene neurologische und psychiatrische Erkrankungen, die von der multiplen Sklerose über Morbus Parkinson, Demenz, Depression, Reizdarmsyndrom bis zu Autismus reichen können. Nun, das Problem, das wir hier in dem Zusammenhang klinisch haben, ist natürlich, dass wir noch nicht wirklich einen kausalen Zusammenhang belegen können. Es gibt sehr viele Hinweise und die ersten Hinweise, die in den Studien meist gefunden wurden, dass bei diesen neurologisch-psychiatrischen Erkrankungen die Zusammensetzung und auch das Ausmaß des Mikrobioms verändert ist. Was man bei diesen Und das kann ich Ihnen hier an einem Beispiel zeigen. Wenn man Patienten mit einer Depression untersucht, dann findet man hier in der Zahl und in der Diversität, also in der Zusammensetzung des Mikrobioms, Änderungen, und die man auch auf verschiedenen taxonomischen Levels untersuchen kann, also nicht nur in den großen Gruppen, sondern auch auf Genus- und Spezies-Ebene deutliche Unterschiede sieht, die natürlich irgendwo die Hypothese nähern, dass hier da ein Zusammenhang besteht, wobei man daraus natürlich noch nichts sagen kann, ist das geänderte Mikrobiom für die Depression irgendwie maßgeblich, oder ist es nur eine Folgeerscheinung der psychiatrischen Erkrankung? Ein Punkt, den man bei diesen klinischen Untersuchungen auch wirklich beachten muss, dass wir mittlerweile wissen, und das hat zum Beispiel jetzt eine Arbeit aus Heidelberg vor ein paar Wochen gezeigt, dass sehr viele Medikamente, nicht nur Antibiotika, auch einen Einfluss auf die Zusammensetzung des Darmmikrobioms haben, und dass man das natürlich beachten muss, denn die Patienten, die man hier untersucht, werden ja behandelt. Und dabei ist es also zum Beispiel wichtig, dass SSRI, Antidepressiva oder bestimmte Antipsychotika einen sehr deutlichen Einfluss auf die Zusammensetzung des Darmmikrobioms haben, und auch eine Reihe anderer Medikamente, die sehr, sehr häufig angewandt werden, wie Statine oder Antidiabetika wie das Metformin oder auch Protonenpumpeninhibitoren einen Einfluss auf das Darmmikrobiom haben. Und diese Faktoren sind natürlich, wenn man diesen Zusammenhang zwischen Mikrobiomsveränderung und Erkrankung, die dabei untersucht wird, diesen Zusammenhang muss man also berücksichtigen. Nun, wie kann man denn, und das ist eine große Frage in der Forschung, dieser kausale Zusammenhang, wie kann man hier wirklich verlässliche Hinweise und verlässliche Evidenz für einen solchen Zusammenhang finden? Nun, da sind wir momentan auch noch sehr auf präklinische Untersuchungen angewiesen. Wir können keimfreie Mäuse verwenden und schauen, was dort alles an der Darmhirnachse war, an verschiedenen anderen Zusammenhängen anders ist. Wir können das Mikrobiom von Patienten auf solche keimfreie Mäuse übertragen und schauen, ob die Mäuse auch Symptome der Krankheit bei Menschen entwickeln. Man kann Teil dieser Änderungen, die man in keimfreien Mäusen sieht, auch durch Antibiotika-Behandlung nachvollziehen. Und man kann Probiotika verwenden und nachsehen, was diese Probiotika sowohl am gesunden Menschen als auch am kranken Menschen machen. Durchaus überzeugender Zugang ist eben dieser Mikrobiomtransfer von kranken Menschen auf Mäuse. Und wenn man das zum Beispiel macht, indem man das Mikrobiom, den Stuhltransfer eines depressiven Patienten auf eine keimfreie Maus überträgt, dann sieht man, dass die Maus Verhaltensänderungen entwickelt, die man auch im Sinne einer Depression interpretieren kann. Das sind also verschiedene Verhaltensexperimente, die das zeigen, dass da eine erhöhte Ängstlichkeit zum Beispiel gegeben ist und dass andere Verhaltensänderungen auf eine depressive Verstimmung, wenn Sie so wollen, hinweisen. Ja, der andere Zugang, den man nicht nur im präklinischen Umfeld, sondern natürlich auch im klinischen Feld hat, dass man sieht, was passiert, wenn man der Maus, was man dem Menschen Probiotika zuführt, also lebende Bakterien, kommensale Bakterien, und nachschaut, ob das zum Beispiel in unserem Zusammenhang die Darm-Hirn-Achse verändert. Und Sie kennen das alles, Probiotika, Symbiotika, Präbiotika, spezielle sozusagen Nahrung für die kommensalen Bakterien, vor allem die, die positiven Einfluss auf die Darm-Hirn-Achse in unserem Zusammenhang nehmen. Und wenn beide zusammen gegeben werden, was sehr häufig der Fall ist, dann spricht man von Symbiotika. Nun, ich möchte Ihnen in diesem Zusammenhang eine Studie vorstellen, die eine Kollegin in Graz, Veronika Schöpf, Professorin für Neuroimaging an der Karl-Franzens-Universität, zusammen mit ihrer Mitarbeiterin Debika Bakker durchgeführt hat. Eine sehr interessante Studie, die ich am Rande beteiligt war und die sehr, sehr überraschende Ergebnisse erbracht hat. Sie haben das Omnibiotik Stress Repair, nachdem schon in einer niederländischen Studie an gesunden Probanden gezeigt wurde, dass hier ein Hinweis auf eine Verbesserung der Stimmung gegeben ist, haben sie nun in einer doppelblinden, placebo-kontrollierten, randomisierten Studie an gesunden Probanden untersucht. Die Probanden mussten das Probiotikum oder das Placebo für 4 bis 5 Wochen einnehmen und diese Studie, wie das im nächsten Bild zeigt, ist noch mit einer weiteren Gruppe ergänzt worden, nämlich einer Gruppe, die gar keine Behandlung erhielt. Und in dieser Studie, wo also diese drei Gruppen miteinander letztlich verglichen wurde, wurde am Anfang vor Beginn der Probiotika-Behandlung schon einmal der Stuhl untersucht und dann eine Neuroimaging-Studie und auch eine Reihe von anderen psychometrischen Daten erfasst worden. Und das Gleiche wurde dann nach dieser 4 bis 5 Wochen Behandlung noch einmal gemacht und beide sozusagen Zeitpunkte dann miteinander verglichen. Und was sich dabei gezeigt hat, und das also noch einmal dann auch das Protokoll, das Schöpf und Bakker für diese MRI, für diese Magnetresonanz-Tomographie-Studie verwendet haben, ist dann noch einmal dargestellt. Ich gehe da jetzt nicht auf alle Details ein. Ich werde vor allem diesen Teil kurz anreißen, wo also eine aufgabenbasierte Änderungen der Gehirnaktivität angeschaut wurden. Nun, es hat sich gleich am Anfang nur, wenn psychometrische Parameter dieser Probanden untersucht wurden, sehr interessante Ergebnisse gezeitigt. Wenn man zum Beispiel diesen Banners-Fragebogen, wo man sowohl positive als auch negative Affektzustände untersucht, hat sich gezeigt, dass nur die mit Probiotikum behandelte Gruppe eine sozusagen Verstärkung des positiven Affekts gezeitigt hat. Keine Änderung in der Placebo-Gruppe, auch keine Änderung in der nicht behandelten Gruppe und auch keine Änderung im negativen Affekt. Also, wenn Sie so wollen, hier ist eine Verbesserung der Stimmung, der Grundstimmung durch dieses Probiotikum nach 4 bis 5-wöchiger Einnahme bewirkt worden. In einer weiteren Untersuchung, wo die kognitive Reaktion auf Traurigkeit, auf eine gedämpfte Stimmung untersucht wurde, hat sich auch gezeigt, dass hier in bestimmten Kategorien, und die wurden verschiedene Kategorien, wie diese kognitive Reaktionen auf traurige Stimmungen ausschauen können, vor allem in der Kategorie Hoffnungslosigkeit und Risikoverminderung oder Vermeidung wurden hier deutliche und signifikante Abnahmen der kognitiven Reaktionen gezeigt, sodass also hier man sagen kann, dass die Depressionssensitivität, die mit diesem bestimmten Leiden-Fragebogen gemessen wird, dass die Depressionssensitivität signifikant abnimmt. Und wenn wir uns kurz anschauen, was in Neuroimaging gezeigt wurde, und das waren sehr komplexe Analysen, weil hier drei Behandlungsgruppen miteinander verglichen wurden, sowohl vor und nach der Probiotika-Behandlung, ist das ein bisschen schwierig darzustellen in der Kürze. Es haben sich sehr deutliche Änderungen in ganz spezifischen Hirnarealen, die mit der kognitiven Verarbeitung von Emotionen zu tun haben, gezeigt. Und wenn ich das Ergebnis sozusagen kurz zusammenfassen darf, sind vor allem zwei bestimmte aufgabenbasierte Änderungen der Gehirnaktivität gemessen. Einerseits dieses emotionale, diese emotionalen Entscheidungen, wenn man ganz neutrale oder auch unangenehme, widerliche Bilder ansieht, die Entscheidung, was ist, die ist also hier deutlich durch das Probiotikum und nicht durch die anderen Kontrollbehandlungen verändert worden. Das ist also eine erhöhte emotionale Aufmerksamkeit, die man hier mit dieser Neuroimaging-Studie nachweisen konnte und die, wie gesagt, mit Änderungen der Gehirnaktivität, gerade im Zingulum zum Beispiel, eben einherging, wo wir wissen, dass emotionale Prozesse verarbeitet werden. Neben diesem emotionalen Aufgabenentscheidung, also einer kognitiven Verarbeitung der, von Emotionen, ist dann auch noch das Erinnern, das Gedächtnis solcher emotionaler Entscheidungen geprüft worden in einer zweiten Aufgabe, wo also nach einer Stunde nach dieser ersten Aufgabe noch einmal das Gedächtnis an diese Entscheidung getestet wurde und wo man wiederum gefunden hat, nicht ganz verwunderlich in diesem Fall, dass die Erinnerung an diese Entscheidung bei der Probiotikum behandelten Gruppe deutlich verstärkt war und wiederum mit entsprechenden Änderungen in spezifischen Gehirnarealen einherging. Diese Untersuchungen waren auch für uns sehr überraschend, dass man mit einer fünfwöchigen Probiotikumbehandlung in dieser verblindeten und kontrollierten Studie derartige Änderungen in der Stimmung und vor allem in der kognitive Verarbeitung emotionaler Prozesse zu sehen bekamen. Also dieses Bild fasst noch einmal ganz kurz zusammen, was da gesehen wurde, dass hier also die emotionale Aufmerksamkeit, die emotional basierte Entscheidungen und das Gedächtnis für diese Entscheidungen verstärkt wurde und das darüber hinaus durch die Erfassung der psychometrischen Parameter gezeigt wurde, dass positive Effekte verstärkt wurden und dass man insgesamt sagen kann, diese mit Probiotikum behandelten Probanden sind sozusagen, haben eine geringere Vulnerabilität, Depression zu entwickeln. Nun, die Frage hebt sich, wie schaut das mit anderen Probiotika und wie schaut das vor allem bei depressiven Patienten aus? Und hier gibt es auch einige Studien, die ich nur ganz kurz erwähnen möchte, zum Beispiel hier eine positive Studie an depressiven Patienten, wo ein Probiotikum, das aus drei verschiedenen Bakterienstämmen bestand, bei dem Beck-Depressionsinventar eine deutliche und signifikante Verminderung der depressiven Symptome bewirkte im Vergleich zur Kontrolle, zu Placebo, wo eine nur sehr nebensächliche Änderung gegeben war, wo also hier ein positiver antidepressiver Effekt nachgewiesen wurde. Das ist die eine Seite, wenn man die verschiedenen Studien, und es gibt also nur einige, die bisher das auch an depressiven Patienten angeschaut haben, anschaut. Aber es gibt genauso das Gegenteil, wie zum Beispiel jüngst publiziert einer Studie aus Neuseeland, wo ein Probiotikum bestehend aus zwei Bakterienstämmen keinen signifikanten Effekt auf die depressiven Symptome von depressiven Patienten hatte. Es gibt mittlerweile auch schon einige Meta-Analysen, die die einigen Studien so gegen 10 gehen. Unsere Studie ist in dieser Meta-Analyse noch nicht enthalten, die auch ein relativ uneinheitliches Bild geben. Wenn man alle Studien an gesunden und kranken Patienten zusammenfasst, dann hat diese Studie einen statistisch insignifikanten Effekt gegeben. Wenn man allerdings jene Studien herausnimmt, wo eine milde Depression gegeben war, dann kann man einen statistisch signifikanten Effekt nachweisen. Was sicher wichtig zu sagen ist, dass zum Unterschied zu verschiedenen Antidepressiva die Probiotika-Behandlung de facto ohne Nebenwirkungen vor sich ging. Ja, das ist die Situation. Einerseits sehen wir, dass Probiotika tatsächlich Gehirnfunktionen, Symptome, Stimmung verändern können, dass ein sozusagen antidepressiver Effekt gegeben ist. Das ist aber die momentane Studienlage jetzt noch nicht ein einheitliches Bild ergibt. Und das ist nicht unbedingt verwunderlich, weil einfach noch die Standardisierung dieser Studien nicht wirklich gegeben ist und zum Teil auch die statistische Power der Untersuchungen noch nachhängt. Ich glaube aber, dass man mit einer Standardisierung und mit genauer Planung der Studien tatsächlich in der Lage sein wird, dass Probiotika in Richtung Psychobiotika entwickelt werden können. Also Probiotika, die zumindest adjuvant bei neurologisch-psychiatrischen Erkrankungen gegeben werden können und die Symptomlage verbessern können. Die Fragen, die dabei zu lösen sind, sind sicher, welche Probiotika nimmt man, wählt man bei welchen neurologischen, psychiatrischen Erkrankungen? Wie stellt man sicher, dass die Probiotika auch dort in jenen Abschnitt des Magen-Darm-Trakts kommen, wo sie diese Wirkung entfalten? Das wissen wir zum Teil gar nicht einmal. Ob das jetzt wirklich im Dickdarm der Fall ist oder auch schon in höheren Abschnitten des Gastrointestinaltrakts. Als alter, abgebrühter Pharmakologe sage ich natürlich, wir wissen nicht, wie die Dosis-Wirkungsbeziehung eigentlich zwischen Probiotika und Effekt ausschaut. Wir wissen nicht, wie lang es dauert nach Gabe eines Probiotikums, bis ein Effekt wirklich etabliert ist und wie lang wir behandeln müssen, um diesen Effekt auch wirklich voll entwickeln zu lassen. Das sind alles Dinge, die hier noch nicht bekannt sind und die wir in Zukunft sicher lösen müssen. Und ich glaube auch, dass wir letztlich vielleicht ein bisschen in eine individualisierte Therapie gehen müssen, weil bei sehr vielen neurologisch-psychiatrischen Erkrankungen sehr verschiedene Untergruppen gibt, wo verschiedene Mechanismen, pathologische Mechanismen beteiligt sind und wir uns die Frage stellen müssen, welche Änderung, pathologische Änderung in der Darm-Hirn-Achse wollen wir denn mit welchem Probiotikum am besten korrigieren, so dass ein therapeutischer Effekt erreichbar ist. Ja, mit diesen Überlegungen, die, glaube ich, in die Zukunft weisen und die ein Bild zeichnen, dass Probiotika tatsächlich auch für die Therapie von neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen von Wert sind, möchte ich auch schließen und möchte Ihnen damit für Ihre Aufmerksamkeit danken.